Es ist Samstag, der 14. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
In der SPD-Parteizentrale müsste dringend ein Seminar angeboten werden. Grundzüge der Ost- und Entspannungspolitik von Willy Brandt. Und zwar verpflichtend. Weil die vielen Genossen, die ausgerechnet jetzt eine Zusammenarbeit mit Russland fordern und sich dabei auf Brandt berufen, nichts, aber wirklich gar nichts von Brandts Ostpolitik, deren Ziel und deren Rahmenbedingungen verstanden haben. Man muss den Willy endlich vor den Ralfs und den Rolfs schützen. Donald Trump wird heute 79 Jahre alt. Parallel wird in Washington eine große Militärparade anlässlich des 250. Jubiläums des US-Heeres abgehalten. Schon das zweite Mal in dieser Woche also, dass das Militär im Innern eingesetzt wird. Dass Trump sich für die Parade Tipps von Kim Jong-un und Wladimir Putin eingeholt haben soll, ist aber allerübelste Nachrede. Ich frage am Ende dieses Presseclubs ja immer, was wohl in den kommenden Wochen das Thema sein könnte. Es ist nicht lange her, als einer meiner Gäste, Alan Posener, einen israelischen Großangriff auf Iran vorhersagte. Er war exakt 2 Wochen zu früh. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat dieser nun begonnen. Was kann Israel mit diesen Angriffen erreichen? Wie wird Iran reagieren? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich dieser Krieg zu einem Flächenbrand ausweitet? Wenn ihr das, was wir hier in der nächsten Stunde besprechen, mitkommentieren wollt, eure Anmerkung machen wollt, könnt ihr das auf der neuen App Campfire FM. Schaut doch mal rein, ich tue es auch. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Maximilian Popp, er ist stellvertretender Leiter Außenpolitik beim Spiegel, war einige Jahre Türkei-Korrespondent und der Iran gehörte lange zu seinem Themengebiet. Aus Tel Aviv ist uns Steffi Henschke zugeschaltet. Sie berichtet als Israel-Korrespondentin schon lange über den Nahostkonflikt, vor allem für die Zeit, und weiß, wie man in Israel auf diesen Angriff und die iranischen Gegenschläge blickt. Und sie hat mir vorher schon das Signal gegeben, dass in Tel Aviv gerade ein Extremalarm gegeben wurde und sie nicht weiß, wie lange sie an unserer Aufzeichnung teilnehmen kann. Und Nikolaus Blome ist da. Er war schon öfter als eher konservative Stimme in diesem Podcast zu Gast, wobei er sich selbst, bescheiden wie er ist, lieber als Stimme der Vernunft bezeichnet. Er ist Politikchef bei RTL und NTV, kommentiert die deutsche Innenpolitik seit Jahren stabil und pointiert. Seine heimliche Leidenschaft aber ist die Außenpolitik. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen euch drei.
Hallo.
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 Ja, wir reden am Freitagabend miteinander, gut 24 Stunden nach den ersten israelischen Angriffen auf rund 100 Anlagen des iranischen Atomprogramms, aber auch auf Menschen, die für dieses Programm relevant sind, darunter 6 Atomwissenschaftler, der Armeechef und der Chef der Revolutionsgarden, die jetzt alle tot sind. Beteiligt waren an der Operation Rising Lion, was so viel heißt wie erwachender oder aufsteigender Löwe, rund 200 Kampfflugzeuge. Ein echter Großangriff also. Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag aufgrund des weit fortgeschrittenen iranischen Atomprogramms. Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte an, dass die Militäraktion mehrere Tage lang fortgesetzt werden solle. Der Iran hat umgehend mit Gegenschlägen reagiert, Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel gestartet. Und Steffi, ich möchte mit dir beginnen. Wie groß ist deine Sorge angesichts des iranischen Gegenangriffs auf Israel? Auch auf Tel Aviv, wo du dich gerade befindest.
Ich hatte heute schon mal, also vielen Dank für die Einladung, ich hatte heute schon mal ein Podcastgespräch und da wurde mir dann gesagt, dass ich, glaube ich, ein bisschen abgestumpft klinge mittlerweile. Ich beschäftige mich gar nicht so sehr akut gerade mit der Angst vor einem Gegenangriff. Es gab im vergangenen Jahr 2 große iranische Angriffe mit mehreren 100 ballistischen Raketen, die runtergekommen sind, sind teilweise also im Westjordanland. Ist beim letzten Mal eine eingeschlagen und ein Palästinenser wurde getötet. Beim ersten Mal wurde ein beduinisches Mädchen schwer verletzt. Also es trifft diese Angriffe. Bisher haben diejenigen getroffen, die keine Schutzbunker haben. Mhm. Und die israelische Luftabwehr funktionierte relativ gut, vor allen Dingen, wenn die meisten Geschosse außerhalb Israels abgeschossen wurden. Die Frage ist, was passiert, wenn es irgendwie dieses Abwehrsystem überfordert? Und da ist, glaube ich, sind die Israelis sehr, sehr pragmatisch und machen sich, sollte sich jetzt hier wirklich das irgendwie nochmal verschärfen, einfach auf den Weg in Bunker, zwei Etagen unter die Erde, mit Wasser, mit Getränken, und dann guckt man einfach, dass man den Kopf einzieht.
Was bedeutet das für dich konkret, dieser Extremalarm, von dem ich gerade erzählt habe?
Das bedeutet für mich, dass im Flur meine Tasche liegt mit meinen Dokumenten und dass ich alles angezogen habe, was ich bräuchte, und das Telefon hier parallel lade und gegebenenfalls einfach zwei Straßen weiter ist ein sehr neuer Bunker. Ich habe das Gefühl, die haben in den letzten 20 Monaten, also innerhalb der Stadt Tel Aviv vor allen Dingen, viele Bunker frisch gemacht, schick gemacht, mit Badezimmern, mit Klimaanlage und Elektrizität, dass man es da mehrere Tage aushalten kann. Mhm. Und das heißt das.
Wie empfindest du denn gerade die Stimmungslage bei deinen Gesprächspartnern? Ist da eher Angst oder Erleichterung, dass der Hauptfeind endlich ins Visier genommen wird?
Ich hatte heute das Gefühl, dass die Menschen eher so ein bisschen perplex sind. Glaube ich, von sich selber und von der Stimmung. Also das ging ja in der Nacht um 3 Uhr los. Es gab Sirene, also draußen heulten die Sirenen. Man wurde quasi von diesem Geräusch wach, aber halt nichts auf dem Telefon. Also normalerweise zeigt die App immer an, Rakete, ballistische Rakete aus dem Jemen droht, Drohnenangriff aus dem Libanon droht, und da war eben gar nichts zu sehen. Und es war irgendwie sehr irritierend, und dann heulten die Telefone bei mir und in den Nachbarwohnungen auf, und da kam eben diese Informationen, Achtung, Sicherheitslage hat sich verändert, gleich werden mehr Infos kommen, bitte seid wach und passt auf. Und dann ging das los, dass, glaube ich, so viele Menschen einfach sich auf den Weg gemacht haben zu den Schutzbunkern und dann aber nichts passiert ist. Also irgendwann stellte sich dann halt auch raus, dass vermutlich der Iran jetzt nicht sofort zurückschlagen würde, und alle sind wieder nach Hause gegangen und haben geschlafen. Und heute Morgen sind, glaube ich, viele aufgewacht und haben erstmal so ein bisschen verstehen müssen, was ist. Also heute Morgen waren die Straßen voll, die Cafés ein bisschen voller, und am Nachmittag waren sie leer. Ich glaube, jetzt am Nachmittag ist erst so angekommen, wie groß die Bedrohungslage eigentlich tatsächlich ist.
Ja. Die Frage ist natürlich, warum jetzt? Der jüdische Staat Israel sieht die Islamische Republik Iran als existenzielle Bedrohung an. Die Vernichtung Israels ist schließlich das erklärte Ziel des Regimes dort. Vor allem das Atomprogramm des Landes wird von Israel, aber auch weltweit mit Sorge gesehen. Nun habe der Iran sich dabei einer unumkehrbaren Schwelle genähert, begründet die israelische Armee ihren Angriff. Es sei der Führung in Teheran möglich geworden, Uran auf militärisches Niveau anzureichern, wodurch das Regime in der Lage wäre, innerhalb kurzer Zeit eine Atomwaffe zu erhalten. Max, hältst du diese offizielle israelische Begründung für den Angriff für plausibel?
Ich halte sie für plausibel. Ich glaube, es ist aber nicht der einzige Grund. Ich glaube, dass da andere politische Gründe mit reinspielen. Ich denke da beispielsweise an die Verhandlungen, die ja parallel liefen in den vergangenen Wochen zwischen Iran und den USA.
Zum quasi Ende jeglicher Atomwaffenpläne.
Ganz genau. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte genau das ja bewirkt mit dem berühmten JCPOA, dem Atomabkommen, das sie nach langen Verhandlungen mit Iran geschlossen hatten, auch gemeinsam mit den Europäern, mit Russland, wo es darum ging, Iran stellt das Atomprogramm ein, oder zumindest den militärischen Teil des Programms, und dafür werden Sanktionen erlassen. Diesen Deal hat Trump paradoxerweise aufgekündigt, nur um ihn jetzt, als er wiedergewählt wurde, neu zu verhandeln.
Bilateral, ohne die ganzen anderen Länder, Deutschland etc.
Ohne die nervigen Europäer, genau.
Ohne Frank-Walter
Steinmeier und andere. Head-to-head hat man sich getroffen, mehrmals. Und ehrlich gesagt, bis Anfang dieser Woche schien es gar nicht ausgeschlossen, dass diese Verhandlungen auch Erfolg haben könnten. Also Trump selbst gab sich relativ optimistisch, dass man da einem Durchbruch nahe ist. Und jetzt wachen wir heute auf und es ist Krieg.
Und du meinst, diese Verhandlungen, auch einen erfolgreichen Abschluss, wollte Israel eventuell torpedieren?
Genau, das war ja deine Frage. Was war der Grund für Netanyahu, es jetzt zu machen? Da war sicher die Sorge vor dem Atomprogramm und der Urananreicherung. Aber da war auch dieses Gefühl, vielleicht kommen wir besser einem Deal zwischen den USA und Iran zuvor und machen es jetzt. Wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es vielleicht gar nicht mehr.
Das ist ja die große Frage auch heute. Was haben die USA gewusst? Konnten die USA nicht informiert sein? Kann das tatsächlich plausibel sein? Also allen ist klar, dass für jede Art von Abwehr eines iranischen Gegenanschlages eigentlich die USA und CENTCOM braucht. Deswegen bin ich ein bisschen unsicher, inwieweit das Netanyahu tatsächlich torpedieren konnte.
Wir bleiben mal kurz bei der Schlüsselfrage, Nikolaus. Wie nah war das Land Iran der Atombombe wirklich vor diesem Angriff? Ende Mai war ein Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde öffentlich geworden, wonach der Iran seinen Bestand von auf 60% eingereichertem Uran in den vergangenen 3 Monaten stark erhöht hat. Für den Bau von Atomwaffen, das nur zum Hintergrund, wird ein Anreicherungsgrad von etwa 90% benötigt. Laut Atomenergiebehörde verfügt Teheran mittlerweile über fast 409 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60%. Innerhalb von 2 Wochen ließe sich dieses quasi vorangereicherte Uran auf waffenfähige 90% hoch anreichern. Um eine tatsächliche Bombe herzustellen, wären dann nur noch ein paar Monate nötig, allerhöchstens ein Jahr. So die Befürchtungen immerhin der Experten. Diese Woche hat dann zudem die New York Times noch berichtet, dass der Iran kurz davor stehe, Nuklearmaterial für 10 Atomwaffen herzustellen. Das spricht ja auch für die israelische Argumentation, oder Nikolaus?
Ich würde mich da jetzt nicht trauen, mich auf diese Daten festzulegen, diese Zahlen und Fristen, aber klar ist doch offensichtlich allen Beobachtern gewesen, dass die Iraner immer näher an die Atombombe herankamen, also sie, wenn das so weiterginge, irgendwann wohl erreichen werden und jetzt nicht mehr in allzu weiter Ferne. Insofern ist natürlich der Druck permanent gewachsen, das zu stoppen auf dem Verhandlungswege, was nun über Jahre versucht wurde und man muss sagen vergeblich versucht wurde, oder eben auf so einem Wege, den die Israelis, ich weiß nicht wie viel, beinahe Jahrzehnte zurück ja schon einmal gegangen sind, als sie schon einmal einen solchen Reaktor, der damals noch überirdisch stand, bombardiert hatten. Also, dass die Israelis keine iranische Atombombe zulassen, das wusste, glaube ich, jeder in der Region und in der Welt. Und das haben sie ein weiteres Mal wahrgemacht.
Und mal ganz direkt gefragt an dich, wie findest du es, dass Israel nun offenbar im großen Stile angreift?
Ich hätte den Gedanken an eine iranische Atombombe in den Händen eines Mullah-Regimes, das mit dem Rücken an der Wand steht, für absolut inakzeptabel gehalten. Und wenn man das gelten lässt, das ist inakzeptabel, dann werden alle Mittel, das zu verhindern, akzeptabel.
Seht ihr das auch so, Steffi?
Ja, ich gucke ja aus einer eher, glaube ich, so zentristischen Sicht immer so ein bisschen drauf und versuche das sehr pragmatisch zu betrachten und würde jetzt gerade sagen, es gab halt ein Momentum. Der Iran galt spätestens seit den Angriffen auf die Hezbollah als sehr, sehr geschwächt. Und innerhalb Israels haben das wirklich sehr, sehr viele schon länger gefordert, dass das passieren soll. Dass das vielleicht für Netanyahu gerade gelegen kam, kann auch verschiedene Gründe haben. Klar. Also es gibt innenpolitisch gerade eine große Krise mal wieder.
Reden wir gleich noch drüber.
Und ich finde tatsächlich diese zentrale Frage eher, inwieweit waren die USA eingebunden? Was wussten sie? Was wusste Trump? Wusste es Trump nicht? Also ich finde, was sich hier für Folgefragen gerade ergeben, das ist für mich, glaube ich, gerade interessant.
Auch darüber reden wir gleich. Max, erstmal von dir die Einschätzung. Kannst du das nachvollziehen? Findest du das israelische Vorgehen gut?
Ich denke, wir sind uns alle einig, dass man keine Atombombe in den Händen des iranischen Regimes will. Punkt. Das ist etwas, das nicht passieren darf. Es ist eines der gefährlichsten, menschenverachtendsten Regime der Welt. Und es ist gut, sie dabei zu stoppen, diese Bombe zu erlangen. Die Frage ist doch aber, wie stoppt man sie? Und da sehe ich es ein Stück weit anders als Nikolaus, weil es stimmt meiner Ansicht nicht ganz, dass alle Versuche, sie zu bremsen oder davon abzubringen, vergeblich waren. JCPOA, vorhin von mir angesprochen, der Atomdeal, den Obama ausgehandelt hat, hat genau das erreicht. Nach JCPOA, mit JCPOA, haben die Iraner es zurückgefahren, haben Kontrolleure ins Land gelassen. Jetzt kann man sagen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, das man sich wünscht, aber die allermeisten Expertinnen und Experten sind sich einig, dass es zumindest, wenn es um das Atomprogramm geht, es da Fortschritte gab.
Naja, sie haben dann eine Atomanlage in einen Berg gegraben, damit man sie eben nicht so gut kontrollieren kann und nicht so gut zuschauen kann. Offenkundig sind sie jetzt mit deutlich mehr Anreicherung rausgekommen, als sie vorher zugesagt hatten, nicht mehr zu erreichen. Also ob dieses Abkommen wirklich erfolgreich war.
Ja, das Abkommen wurde ja aufgekündigt.
Ja, das ist der entscheidende Punkt.
Es existiert ja schon seit Jahren nicht mehr. Trump hat's ja lange.
So, das ist der entscheidende Punkt. Es existiert nicht mehr, bedauerlicherweise. Und wenn man sich über die Frage unterhält, war das jetzt richtig oder falsch, war das zulässig, ja oder nein, muss man ja von der aktuellen Lage ausgehen. Und die ist, wie sie ist. Es gab ein eher abkommenlosen Zustand, unabhängig von der Frage, ob das Abkommen wirklich so viel gebracht hat. Das ist aber ehrlich gesagt Schnee von gestern. Und die Frage, die mich interessiert, ist, was wird aus dem Iran? Also der Iran als das Zentrum und der Exporteur von Gewalt und Unruhe in der ganzen Region. Hält er sich jetzt? Hält sich dieses Regime? Oder wird gerade das Regime da abgeräumt?
Erst nochmal an dich die Frage, Steffi, inwieweit kann Israel, das wurde ja hier auch schon angesprochen, das iranische Atomprogramm quasi von außen überhaupt massiv schwächen, zurücksetzen? Ich meine, Nikolaus hat es erwähnt, die zentrale Anlage ist unter einem Berg gelegen, bestens geschützt. Es gibt auch noch zwischen Israel und dem iranischen Territorium 2000 Kilometer. Also wie effektiv ist das und was weiß man, was die erste Reihe an Luftschlägen denn gebracht hat im israelischen Sinne?
Zwei Punkte. Das erste ist, der Stand gestern war definitiv, dass Israel einen solchen umfassenden Angriff auf das Atomprogramm nicht alleine fliegen könnte. Also alleine, ne, wie du gerade beschrieben hast, wo sich das befindet, wie man diesen Angriff fliegen müsste. Die Jets müssen in der Luft betankt werden. Wir wussten aber bis gestern auch nicht, inwieweit der Mossad eingegraben ist innerhalb des Iran, wie sie dort aktiv sind, wie sie offensichtlich iranische Raketen mit eigenen Drohnen schon abfangen können. Das ist, glaube ich, eine relative Unbekannte, wie weit Israel da unabhängig agieren kann. Das Zweite, was ich aber sehr interessant finde, ist ja, dass die bisherigen israelischen Angriffe nicht nur dem Atomprogramm, sondern wirklich den Militärköpfen, den Kommandeuren gelten und dass man da schon die Frage aufwerfen kann, geht es um einen Regimewechsel?
Ja, und ich glaube, es geht auch um die strukturelle Angriffsfähigkeit dieses Regimes, denn wenn das alles stimmt, was man insbesondere aus israelischen Quellen lesen kann, dann sind ja auch Basen für ballistische Raketen zerstört worden. Dann ist die Luftwaffe stark beschädigt oder gar zerstört worden. Dann ist die Flugabwehr der Iraner möglicherweise komplett zerstört worden. Das heißt, das Land ist A, viel, viel leichter angreifbar und offenkundig zu weitreichenden Schlägen bis nach Israel deutlich weniger in der Lage als zuvor. Also auch für solche Raketen, auf die man dann am Ende, wenn man sie hätte, die iranischen Atomsprengköpfe geschraubt hätte.
Der israelische Armeesprecher hat auch zwei weitere Bedrohungen als Grund für den Militärschlag genannt. Ich will das kurz zitieren. Die eine bestehe darin, dass der Iran tausende ballistische Raketen baue und den Plan verfolge, deren Zahl zu verdoppeln und zu verdreifachen. Also dagegen ging es auch. Und die dritte Komponente sei der Einfluss der Islamischen Republik im Nahen Osten. Das iranische Regime bewaffnet, finanziert und dirigiert weiterhin seine Stellvertreter im gesamten Nahen Osten gegen den Staat Israel, so der Armeesprecher. Das stimmt ja auch alles. Also das sind nochmal zwei andere Motive.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, Iran ist so schwach wie nie. Also gerade dieses Netzwerk, die sogenannte Achse des Widerstands, ist mehr oder weniger gebrochen. Die Hisbollah ist enthauptet. Assad ist in Syrien gefallen. Also da steht Iran deutlich schwächer da als noch vor einigen Monaten. Ich will trotzdem nochmal zurückkommen auf die Frage, kann man das Atomprogramm militärisch stoppen?
Ja.
Vielleicht. Es ist aber ein enormes Risiko. Und deswegen glaube ich auch, was Israel jetzt vorschwebt, ist ein Regime Change. Und ich glaube, dass auch am Ende nur ein Regime Change dieses Atomprogramm bremsen wird. Das Risiko dabei ist, also es kann gut sein, dass dieses Regime stürzt und sich Iran in eine Demokratie verwandelt. Es kann aber auch gut sein, dass es sich hält. Und wenn sich die Mullahs halten, dann ziehen sie doch eine Lehre aus dem, was jetzt vorgefallen ist, nämlich wir brauchen so schnell wie möglich die Bombe. Also könnte Netanyahu mit dieser Militäroperation am Ende das genaue Gegenteil von dem erreichen, was er eigentlich erreichen wollte.
Wie wahrscheinlich ein Regime-Change ist, darüber reden wir auch noch. Wir bleiben noch mal kurz bei den Motiven Israels, insbesondere den Motiven Netanyahus. Die Frage ist, ob dieser Zeitpunkt des Angriffs neben den schon gehörten auch damit zu tun haben kann, dass Israel ja gerade wegen des Vorgehens in Gaza zunehmend als Paria behandelt wird. Also in Frankreich, in Großbritannien redet man höchst kritisch über das, was Israel macht. Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz hat erstmals mahnende und auch kritische Worte gefunden. Und dass Benjamin Netanyahu innenpolitisch deshalb und wegen der noch immer in Hamas-Hand befindlichen Geiseln und auch den ganzen Korruptionsvorwürfen gegen ihn so unter Druck steht, dass er den Befreiungsschlag nach außen sucht. Was meinst du, Steffi?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es in der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, auch in den vergangenen 20 Monaten, dass Netanyahu sich dann für die Eskalation entscheidet, wenn er innenpolitisch in Bedrängnis geraten ist. Und ganz aktuell ist es tatsächlich die Ausnahme der Wehrpflicht für Ultraorthodoxe. Da hat es die vergangenen Wochen Rumor Ort. Da gab es Gerüchte, Berichte, dass die ultraorthodoxen Parteien die Regierung verlassen könnten.
Mit denen er koaliert?
Genau, also die sind Teil der Koalition. Dass die Koalition verlassen, sollte diese Ausnahmeregelung aufgehoben werden. Und diese Aufhebung der Ausnahmeregelung, darauf besteht nicht nur das oberste Gericht, weil es sagt, es ist rechtswidrig, sondern darauf bestehen auch Teile der Koalition, die wiederum sagen, nach 20 Monaten Krieg, so viele Soldaten fallen, alle müssen ihren Teil dazu beitragen, alle müssen dienen. Und auch innerhalb von Netanyahus Partei, dem Likud, gibt es eben Stimmen, die das fordern. Und ich glaube, Haaretz hat heute berichtet, dass die ultraorthodoxen Parteien teilweise tatsächlich informiert waren, dass es einen Streik gegen den Iran geben könnte und ihre Unterstützung für die Auflösung der Knesset des israelischen Parlaments, was die Oppositionsparteien am Mittwoch eingereicht haben, dass die ultraorthodoxen Parteien ihre Unterstützung dann zurückgezogen haben.
Ja, sind zurzeit sehr viele Theorien im Umlauf. Es gibt auch die, dass diese vermeintliche Koalitionskrise um diese Befreiung junger ultraorthodoxer Männer vom Militärdienst inszeniert gewesen sei, um Iran quasi in Sicherheit zu wiegen. Nikolaus, was meinst du?
Ich finde es oberflächlich, wenn ich das sagen darf, darüber zu spekulieren, weil die Vorbereitungszeit ja offenkundig über ein Jahr lang war. Das heißt, dass man so einen Schlag vornehmen wolle, diese Entscheidung muss schon vor geraumer Zeit gefallen sein, unabhängig von kurzfristigen, womöglich sogar tagesaktuellen politischen Überlegungen. Und ich glaube, die Operation, soweit man das weiß oder soweit man davon gelesen hat jetzt, ist so komplex, dass ich mir erst recht auch deswegen nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sagt, huiuiui, nächste Woche ist ja Parlamentssitzung. Jetzt müssen wir aber am Dienstag, damit wir am Mittwoch, das glaube ich einfach
dass
nicht.
Dass Benjamin Netanyahu einer der ausgebufftesten Taktiker der Macht ist, das haben wir in den letzten Jahren schon festgestellt.
Bestreite ich nicht, aber die Grenze setzt ihm ja nicht seine Moral, denn dann würde ich auch sagen, die Grenze ist recht weit gesteckt, sondern die Grenze setzt ihm die Technik, die Strategie und die Taktik vor Ort, on the ground, in einer offenkundig aus ganz verschiedenen Ecken zusammengesetzten, sehr komplizierten Operationen.
Ich glaube, dem wohnt ja immer so dieses Missverständnis inne, dass Netanyahu eskalieren möchte und tatsächlich aber eben eher, wie es hatte ich ja auch schon gesagt, ganz oft in der Vergangenheit nicht immer die Eskalation per se gewählt hat. Aber er hat immer eigentlich ein Repertoire da, weil der Sicherheitsapparat, der Mossad, der Shin Bet, innerhalb der Armee, gibt es Pläne, gibt es diese ganzen vorbereiteten Aktionen. Und dann ist die Frage, wann segnet Netanyahu das ab, wann gibt er sein Go dazu. Also nur so kann es ja funktionieren, dass man quasi die Entscheidung hat, jetzt macht man es, aber es ist über viele Jahre vorbereitet worden. Und wir wissen das wirklich, Yoav Gallant, der geschasste und rausgeworfene Verteidigungsminister, der übrigens für die Wehrpflicht der Orthodoxen, für die Orthodoxen war, der wollte seit Oktober 2023 einen Angriff auf die Hisbollah und hat ihn nicht gekriegt. Also von daher, ne, ich glaube schon, dass es halt nicht so einfach ist, dass man sagen kann, okay, so schnell lässt sich das nicht vorbereiten. Nein, die Vorbereitung gibt es. Die Frage ist, wann kommt die Zustimmung dazu? Und da kommt der Ausgebuffte dazu.
Ja, und es war eine Risikoabwägung. Mhm. Also Netanyahu spricht ja seit Jahren über diesen Militärschlag und er hat ihn dann eben doch gescheut. Und manche Dinge haben sich geändert. Es haben sich auch Dinge in der Region geändert. Wie gesagt, Hisbollah als zentrale Bedrohung für Israel ist nicht mehr existent.
Auch durch das israelische Militär, auch lang vorbereiteten Aktionen? Ja.
Nee, durch große militärische Erfolge Israels seit dem 7. Oktober. Also ich spreche jetzt nicht über Gaza, wo man einfach furchtbares Leid über die Menschen gebracht hat. Aber die Schläge gegen die Hisbollah sind
dort
ein großer
Erfolg. Dort kann man
zumindest
nicht sagen, dass es ein intelligentes Vorgehen ist, was man beim Vorgehen gegen die Hisbollah
dort
ja schon sagen
ist auch
kann.
Überhaupt nicht mehr klar, welchem Ziel es eigentlich folgt. Ich finde, bei Iran ist es klarer. Die Frage, die ich da habe, ist, kann es erfolgreich sein? Und ist man sich bewusst, was es mit sich bringen kann, wenn dieses Regime stürzt mit all der Waffengewalt, die es besitzt?
Bevor wir über die Stärke des Iran und auch der Verteidigungsfähigkeit reden, noch einmal die Frage zu den israelischen Kapazitäten. Ich meine, wie viele Fronten, das kann man sich ja schon fragen, kann sich Israel noch leisten? Da sind die Houthis, Libanon haben wir erwähnt, der weitere Kampf in Gaza gegen die Hamas, jetzt Iran. Gibt es da auch für Israel die Gefahr, dass es irgendwann zu viel wird und auch für ein starkes Militär, wie es Israel offenkundig hat?
Wir sehen ja zwei verschiedene Formen von Krieg. Das ist mal ganz schlicht zu sagen, was in Gaza passiert, ist, muss man wirklich gesondert sehen. Und was ansonsten passiert, die Erfolge, die militärischen, sind immer eine Kombination von Geheimdienst und Luftschlägen gewesen. Und da ist Israel sehr erfolgreich und in den letzten 20 Monaten, glaube ich, stärker denn je geworden. Und so gehen sie jetzt halt voran. Und was man auch in den vergangenen 20 Monaten gesehen hat, ist, dass mit diesen erfolgreichen Luftschlägen ganz oft vielleicht auch psychologisch im Land was erreicht wurde, dass man verstanden hat, man ist nicht ganz wehrlos. Also das Land hat sich ja extrem ausgeliefert gefühlt nach dem 7. Oktober und auch nach der Erkenntnis, dass die Armee das hat nicht verhindern können. Ja. Und von daher ist es eine schwierige Frage, ne? Also ich glaube schon, dass sie die Kapazitäten haben.
Steffi, deine Sicherheit ist ja nun auch vom Funktionieren des berühmten Iron Dome abhängig, also diesem System, dass gerade die Ballungsräume vor Luftangriffen geschützt sind. Wie stark ist er wirklich und wie groß ist dein Vertrauen?
Mein Vertrauen ist weniger in Iron Dome. Ich hoffe übrigens, es tut mir auch ein bisschen leid, ne, wenn ich so schnell rede, aber angeblich könnten 100 ballistische Raketen unterwegs sein oder abgeschickt worden sein. Deswegen bin ich so ein bisschen in der im Innerlichen mich beeilen.
Verständlich, ja.
Zurück zu deiner Frage. Iron Dome, glaube ich, hilft hier nicht. Also das ist entweder David Sling, Langstreckenraketen oder aber, was wir wirklich in der Vergangenheit gesehen haben, ist die flächendeckende Abwehr außerhalb Israels. Also das waren Jordanien und teilweise Berichten zufolge hat Saudi-Arabien auch was mit war mit involviert, also viel CENTCOM. Und da sind wir wieder bei einer der Anfangsfragen, was haben die USA gewusst und funktioniert das alles ohne den USA? Und das glaube ich nicht. Also wenn wir um die Luftverteidigung geht, braucht es eigentlich die Unterstützung von außerhalb Israels.
Weil mich das schon interessiert und du ja vor Ort bist, auch mit Blick auf die israelische Gesellschaft. Was kann so eine Gesellschaft ertragen an Ausnahmezustand? Ich meine, die Abfolge der Ereignisse mit und seit dem 7. Oktober ist ja atemberaubend. Der Krieg in Gaza, dann der Einmarsch in den Libanon, jetzt diese Konfrontation mit Iran. Ich meine, was macht es mit einer Gesellschaft in diesem permanenten Kriegs- und Ausnahmezustand zu sein?
Wir sehen es ja in anderen Zusammenhängen, dass die israelische Gesellschaft auch sehr abgestumpft ist. Also, dass wir Debatten darüber sehen, dass es keine Debatte irgendwie über was passiert in Gaza gibt. Der Umgang mit den israelischen Geiseln, dass es teilweise lange eine Zustimmung für eine Waffenruhe fehlte. Das sind so ganz verschiedene Elemente von Abstufung. Und ich glaube, das setzt sich schon auch ins Persönliche runter und die Leute ertragen es. Also ich habe das Gefühl, sie sind dann halt einfach, sie machen es halt mit, sie haben das halt so gelernt. Das ist ja wirklich was man in Israel sagen muss, dass es halt immer Gefahr gab, dass die Menschen sehr gut erzogen sind, wenn Raketenalarm ist, dann bringt man sich in Sicherheit. Und da glaube ich, hat man in den letzten 20 Monaten ein bisschen Sicherheit dazu gewonnen. Also da waren die beiden iranischen Angriffe letztes Jahr ein guter Test, um herauszufinden, was muss man machen, wie viel Zeit hat man. Und jetzt würde ich sagen, ist es ein bisschen wirklich so, ich hoffe, das macht Sinn, dass man das so ganz präzise denkt. Also wenn die Houthis angreifen, kriegt man 5 Minuten vorher eine Information. Das ist toll, da kann man sich die Schuhe anziehen und dann kann man noch ein Glas Wasser trinken und dann in den Bunker gehen. Und wenn der Iran angreift, dann hat man vielleicht 1 Stunde Zeit. Da kann man noch Bettzeug in den Bunker tragen und auf diese ganz präzisen Dinge schaut man dann und das war's. Und ich glaube, für viel mehr ist, also mein Eindruck ist in der Gesellschaft nicht mehr viel da. Ist sehr eingetrübt.
Also das kannst du viel, viel besser beurteilen, weil du ja vor Ort bist. Ich habe nur das Gefühl, haben wir eben auch schon gesagt, Gaza von diesen anderen Operationen trennen. Und wenn man jetzt sich nur mal die anderen Operationen anschaut, also gegen die Hisbollah, gegen die Houthi und jetzt gegen den Iran, dann hat das ja was, auf den ersten Blick zumindest, von außen geschaut, außerordentlich Systematisches. Was, glaube ich, auch Zustimmung, solange es gut geht und Erfolg hat im militärischen, israelischen Sinne, durchaus auch mobilisiert und vielleicht auch die Moral aufrecht erhält in der Gesellschaft, den Zusammenhalt und den, wie soll man sagen, den gewissen Optimismus, den es braucht, weil die Machtverhältnisse im Mittleren Osten neu geordnet werden, indem man sukzessive erst die Proxys und jetzt die Herzkammer der Veranstaltung namens Terror, den Iran, aus dem Spiel nimmt oder aus dem Spiel zu nehmen versucht. Mit der Hisbollah ist es geglückt, mit der Hamas, jetzt sind wir doch in Gaza, ein Stück weit sicherlich auch. Und nun also mit dem Zentrum, mit dem Iran. Ich glaube, damit kann Netanyahu, unabhängig von seinem ganzen populistischen und Rechtsaußengehabe, seriös punkten in diesem Land, weil er dem Land einen Weg zeigt in einen zumindest Zwischenfrieden von weniger Bedrohung, weil, wie gesagt, Iran und seine verlängerten Arme erst einmal deutlich geschwächt sind.
Könnte er, aber er macht es ja nicht. Also er arbeitet ja psychologisch mit dem Element, dass immer wieder Bedrohungslage hochgehalten wird. Also das ist ja das Problem, was auch viel hier besprochen wird, dass die israelischen Erfolge gar nicht politisch in irgendeiner Art formuliert werden, sondern dass immer dieses Szenario bleibt der großen Gefahr. Und das ist, glaube ich, das ist gar nicht richtig angekommen in der israelischen Gesellschaft.
Max hat eben gesagt, der effektivste Schritt gegen eine iranische Atomwaffe wäre natürlich der Sturz des Mullah-Regimes. Jetzt blicken wir auf das, was Israel seit Donnerstagnacht versucht. Kann Israel deiner Vorstellung nach, und du kennst dich gut aus mit dem Iran, habe ich anfangs ja gesagt. Kann Israel mit Luftschlägen dieser Art bewirken, dass dieses Regime irgendwie ins Wackeln kommt, oder stärken solche Angriffe von außen letztlich quasi den Zusammenhalt?
Nein, das Regime wackelt enorm. Also wenn man genau hinguckt, es sind ja nur noch die Kleriker übrig. Sie haben ja weite Teile der Militärführung ausgeschaltet. Es begann ja schon vor Jahren mit Soleimani, dem legendären Anführer der Revolutionsgarden, der damals von Trump getötet wurde am Flughafen in Bagdad. Und dann folgte ein Schlag auf den nächsten der Israelis. Also dieses Regime wackelt durch die Schläge von außen, aber natürlich auch innen. Es ist massiv unpopulär.
Wir erinnern uns an die großen Proteste.
Frau, Leben, Freiheit, wo die Menschen todesmutig über Wochen und Monate auf die Straße gegangen sind für mehr Rechte, für mehr.
Und du glaubst, Freiheiten. Die hatten wirklich nachhaltige Auswirkungen für die Stimmungslage in der Gesellschaft?
Die haben Auswirkungen auf die Gesellschaft, die haben das Regime erschüttert. Das Regime hat reagiert wie solche Despoten reagieren, eben mit noch mehr Repression. Aber auch, wie man an Syrien gesehen hat, diese Dinge haben auch ein Ende. Deswegen, ich würde nicht ausschließen, dass die Islamische Republik stürzt. Ich hoffe es sehr. Es ist nur viel zu früh, da jetzt zu sagen,
wie die nächsten. Du würdest also sagen, von all dem, was man weiß, ist natürlich ein zunehmend abgeriegeltes Land, gerade als Gegenrepression gegen die ganzen Proteste, dass es in der iranischen Gesellschaft den weit verbreiteten Wunsch nach Umsturz gibt?
Nach allem, was ich höre, auch von GesprächspartnerInnen und Gesprächspartnern im Land, ist es so. Bei der Präsidentschaftswahl vor gut einem Jahr lag die Wahlbeteiligung trotz großen Drucks von oben bei 40%, die war historisch niedrig, da wollte einfach niemand mehr hingehen. Man sieht immer öfter auf den Straßen Irans und nicht nur in Teheran zivilen Ungehorsam, Frauen, die sich weigern, ihr Kopftuch zu tragen, etc. etc. Die Wirtschaft liegt da nieder, die Inflation ist extrem hoch, die ist, glaube ich, im Moment bei 30%, die war zwischenzeitlich noch höher. Die Menschen sind verarmt. Die Menschen haben genug von diesem Regime. Ich glaube, das kann man so sagen.
Das heißt dann, dass zumindest taktisch, strategisch dieser Versuch Israels, dann auch die verbliebenen Führungsfiguren gezielt auszuschalten, also völkerrechtlich höchst problematisch, das muss man auch sagen, aber dass das ein effektiver Schritt zur weiteren Destabilisierung ist?
Womöglich. Wobei hinter den Führungsfiguren natürlich ein gewaltiger Apparat steht, insbesondere die Revolutionsgarden. Die sind Militärmacht, sie sind aber auch Wirtschaftsmacht. Sie kontrollieren das Land in weiten Teilen. Sie haben unglaublich viel zu verlieren. Und es sind nicht 2, 3, 4 Leute, die man rausnimmt und dann sind die weg, sondern das ist ein Apparat, das ist ein System, das über Jahrzehnte gewachsen ist, seit der Revolution 79, fest verankert. Deswegen bin ich mir eben nicht so sicher, ob man mit und sei es noch so erfolgreichen Luftschlägen dieses Regime wegbekommt.
Ein interessanter Aspekt der ganzen Berichte heute war ja, dass die Israelis offenkundig das Regime von den Revolutionsgarden immer angefangen ganz schön infiltriert haben mit ihrem Geheimdienst oder mit anderen Quellen, auf alle Fälle sehr genau wussten, wer wo ist, um ihn dann dort sehr gezielt zu töten. Und wenn dem so ist, dann glaube ich, könnte sich eine Tür öffnen, dass das Regime von innen sich selber quasi abräumt. Denn von außen auf der Straße, von der Straße, das hat man jetzt mehrfach gesehen, ist das offenkundig sehr, sehr schwierig gegen einen sehr entschlossenen Sicherheitsapparat, der überhaupt gar keine Skrupel hat, die Leute wegzufischen oder gar totzuschlagen. Insofern mal sehen, was die Israelis noch im Inneren an Unruhe säen können, sodass das System von innen aufbricht und irgendjemand sagt, der Weg hinter den Mullahs her ist der falsche, das führt ins Verderben oder in großen Tumult. Lass es uns geordnet beenden. Und dann mit Hilfe von außen.
Wir blicken mal auf die offiziellen Reaktionen der Mullahs auf den israelischen Angriff. Klar, Max hat ja gesagt, sind eigentlich nur noch die Kleriker übrig. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen, mit einem, Zitat, bitteren und schmerzhaften Schicksal, das ihm mit Sicherheit zuteil werden wird. Und die iranische Armee erklärte, bei ihrer Reaktion darauf werde es keine Grenzen geben, jetzt, da das Terrorregime, also hier ist Israel gemeint, alle roten Linien überschritten hat, gibt es keine Grenzen bei der Reaktion auf dieses Verbrechen. Also sie wollen hier martialisch drohen. Die Frage ist aber, Wie kann das iranische Regime zurückschlagen? Wie stark ist es überhaupt noch militärisch? Es heißt ja oft, zumindest was konventionelle Waffen angeht, wir reden nicht über die Atomwaffe, die es eventuell bald haben könnte. Was konventionelle Waffen angeht, pfeife Iran eher auf dem letzten Loch.
Ja, ich glaube, das kann man so festhalten. Iran ist Israel militärisch dramatisch unterlegen. Also man hat es im vergangenen Herbst gesehen, bei den Angriffen Irans auf Israel wurden so gut wie alle Geschosse abgefangen. Umgekehrt konnten israelische Jets sich lange durch iranischen Luftraum bewegen, ungehindert. Die iranische Flugabwehr hat komplett versagt. Also da sind sie unterlegen. Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem jetzt Schaden anrichten können. Vor allem, wenn sie, wie sie es wahrscheinlich tun werden, sehr skrupellos agieren und jetzt eben auch zivile Ziele in Israel angreifen. Das haben sie im vergangenen Herbst noch nicht in dem Ausmaß getan. Das ist jetzt zu befürchten. Das kann auch Schäden verursachen, aber ich glaube, am Ende ist im Moment Israel deutlich stärker.
Und dann reden wir endlich über das, was Steffi die ganze Zeit schon diskutieren will, die Rolle der USA. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe als erste Reaktion aus den USA von den dort führenden Männern, alles Männer, wirklich sehr widersprüchliche Signale empfangen. Ich fange mal an mit Donald Trump, der auf Truth Social eine martialische Warnung an das iranische Regime rausgehauen hat und damit gedroht hat, dass alles noch viel krasser, tödlicher, verheerender für Iran werde, sollten die Mullahs nicht einlenken und ihr Atomprogramm endgültig in die Tonne treten. Die nächsten Angriffe seien bereits geplant und würden noch brutaler werden, so Trump. Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist. Nikolaus, das klingt so ein bisschen, als würde Trump das Vorgehen Netanyahus gutheißen, hat er offiziell in Interviews auch gesagt. Andersrum ist es aber doch ganz offenkundig so, dass Netanyahu auf Trumps Wunsch nach einem einvernehmlichen Ausgehen dieser Verhandlung keinerlei Rücksicht genommen hat und seine Kampfjets ohne das Okay aus Washington losgeschickt hat.
Lieber Markus, ich sag's nicht gern, aber in der Frage steckt der Fehler. Welcher
das
Wunsch,
kann nicht sein.
Welcher Wunsch von Donald Trump wäre erfüllt worden oder nicht erfüllt worden? Die er einander außerordentlich...
Ich präzisiere es nochmal. Er wollte endlich mal einen Deal erfolgreich abschließen. Er hat ja bisher nur angekündigt, auch da den Frieden in der Ukraine, das klappt alles nicht. Hier kommt ihm jetzt Netanyahu dazwischen.
Ja, aber es ist doch vollkommen Hupe, was er ankündigt, weil er morgen das Gegenteil davon ankündigt und dann wieder das Gegenteil und nichts von dem tritt ein. Das ist doch noch eigentlich ein ganz guter Zustand, dass sich die Realität nicht nach den Wünschen von Donald Trump richtet, weil dann müsste sie sich ja jeden Tag um 180 Grad drehen und das könnte man dann wirklich nicht mehr nachvollziehen. Insofern glaube ich nicht, dass Benjamin Netanyahu im Konkreten großartig darauf achtet, was Donald Trump heute, morgen oder übermorgen sagt, sondern nur darauf bedacht ist, dass er die Community und das Lager von Donald Trump im weitesten Sinne hinter sich hat, damit er in der Tat mehr oder minder freie Hand auch vielleicht bei der Wahl eines Zeitpunktes hat. Denn natürlich ist er auf bestimmte Teile der amerikanischen Militärfähigkeiten, gerade auch bei der Verteidigung jetzt, massiv angewiesen. Also er darf sie nicht vollkommen vergrätzen, aber dass Donald Trump da im Hintergrund irgendwie in irgendeiner Richtung die Fäden zieht, das glaube ich nicht, weil ich nicht wüsste, in welche Richtung.
Max, wie blickst du auf die zumindest missverständlichen Töne aus den USA?
Ja, dass Trump irgendwelche Fäden zieht, das kann man sich tatsächlich schwer vorstellen. Ich glaube, ich kann Gott sei Dank auch nicht in seinen Kopf gucken, aber ich glaube, diesen Deal wollte er schon. Er will ja den Friedensnobelpreis und nachdem irgendwie die Ukraine nicht geklappt hat und es in Gaza auch nicht besser wird, war Iran so die letzte Hoffnung.
Ja, wo könnte er jetzt
und
noch Frieden
stiften? Ich fand die ersten Statements, die jetzt von ihm kamen, zeugen eher einmal mehr von dem Realitätsverlust dieses Mannes und in welcher Fantasiewelt er gerade außenpolitisch lebt. Er glaubt ja, dass Iran sich jetzt genötigt fühlt, durch die Angriffe an den Verhandlungstisch zurückzukehren und einen Deal abzuschließen. Es ist hanebüchen, es ist wirklich wahnhaft, aber das ist das, was ich in seinen Statements lese. Er hat ja gesagt, er hat ihnen ein Ultimatum gegeben von 60 Tagen, heute ist der 61. Tag. Ihr habt jetzt nochmal eine Chance, aber es ist eure letzte Chance. Puh, schon sehr schlicht.
Meine Perspektive ist, wir reden ja davon eigentlich, was passiert hier gerade im größeren Bild, welche Art von Bedrohungsszenario, mit welcher haben wir es hier zu tun? Und offensichtlich haben wir es mit einem US-Präsidenten zu tun, wo wir nicht wissen, wusste er nicht, was passiert? Wer hat ihm was wie zugeflüstert? Und das finde ich unfassbar bedenklich. Israelische Journalisten haben vor 2 Tagen noch geschrieben, im Prinzip Trump Netanyahu vorgeführt habe in den vergangenen Monaten, dass Netanyahu nicht an Trump vorbeikomme. Jetzt scheint es auf einmal, es hätte Netanyahu Trump typiert und wir wissen es halt wirklich überhaupt nicht und das finde ich unfassbar bedrohlich. So, und jetzt haben wir Alarm und damit würde ich mich jetzt verabschieden.
Alles Gute dir, Steffi.
Alles Gute. Euch. Bis dann.
Tschüss.
Hui. Das ist echt ein anderes Leben dort in
Tel Aviv. Das ist ein anderes Leben.
Andere Realität plötzlich, die hier in so einen Talk kommt. Ja.
Da drücken wir natürlich die Daumen. Reden nochmal darüber. Wir haben ja gesagt, also Israel alleine wird die Atomwaffen militärisch nicht vernichten. Es gibt amerikanische Bomber zum Beispiel vom Typ B-2 oder B-52, die könnten eben dann doch die Bunker, unter denen das Atomprogramm versteckt ist, brechen. Ist das denkbar, dass Amerika hier auch aktiv militärisch eingreift?
Alles ist denkbar. Bei Donald Trump immer seine Bewegung oder die Republikanische Partei ist, glaube ich, gespalten. Da gibt es die Isolationisten, die wollen auf keinen Fall einen weiteren Krieg und schon gar nicht im Nahen Osten. Die wollen damit nichts zu tun haben. Und dann gibt es Falken, wie es beispielsweise der frühere Sicherheitsberater Trumps, John Bolton, war. Gut, der ist weg. Es gibt jetzt noch Waltz, den inzwischen UNO-Botschafter, die da vielleicht mitgehen würden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Trump sich wirklich in so einen Krieg begeben will. Die Frage ist, ist es überhaupt noch in seinen Händen oder ist jetzt eine neue Realität entstanden durch den Schlag und die möglichen Gegenschläge, wo er eingreifen muss und sei es, wenn nicht um das Regime in Iran zu stürzen, dann um seinen Verbündeten Netanyahu zu verteidigen und Israel zu verteidigen gegen iranische Angriffe.
Ich glaube, dafür wird es immer eine Mehrheit in den USA geben zur Verteidigung, erkennbar, des Staates Israel. Dazu, glaube ich, zählt aber nicht automatisch auch das, was du da ausgemalt hast, Markus, nämlich mit Langstreckenbombern zu versuchen, diesen Berg in Stücke zu schießen, unter dem sich dann eine Atomwaffenproduktionsanlage befinden könnte oder befindet. Soweit, glaube ich, geht's nicht, denn eins ist ja bei Donald Trump nicht ganz unwichtig im Moment, seine gar nicht so homogene Koalition in Anführungsstrichen, also die Gruppen seiner Unterstützer, die fallen ja eher im Moment auseinander, als dass sie fester zusammengefügt sind. Und mit einem kann er sie aber immer noch, wenn man so will, auf einen Nenner bringen, dass er, Donald Trump, nie einen Krieg angefangen habe, sondern eher den einen oder anderen sogar beendet habe. Wenn er das auch noch zerschlägt, wird es, glaube ich, für ihn innenpolitisch in einem Teil seiner Unterstützergruppe wirklich unangenehm, zusätzlich unangenehm zu all den Problemen, die er sich in den ersten 5 Monaten, denn länger ist der Mann ja noch gar nicht dran, schon alle geschaffen hat.
Nein, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Trump bei allem, was man bei ihm nicht vorhersehen kann, ich glaube nicht, dass er aktiv in einen Krieg beginnt oder sich hinzugesellt. Nee. Aber das auch nur als Hypothese.
Nee, aber was erschwerend hinzukommt, ist nicht nur Israel ist jetzt akut bedroht von einem iranischen Gegenschlag, auch amerikanisches Militär im Nahen Osten. Es gibt Militärbasen in Irak, an anderen Orten in der Region und Iran hat schon angekündigt, dass amerikanisches Militär ein legitimes Ziel ist. Also es ist durchaus vorstellbar, dass es da Angriffe gibt, was Trump dann wiederum möglicherweise unter andere Zugzwänge setzen könnte, wenn amerikanische Soldaten von Iran angegriffen werden im Nahen Osten.
Dann bräuchten wir für Trump eigentlich noch ein Feld, wo er endlich mal erfolgreich Frieden stiften könnte. Vielleicht in der Städtefeindschaft zwischen Köln und Düsseldorf oder der Fanfeindschaft zwischen Köln und Mönchengladbach. Das wären vielleicht sinnvolle Betätigungsfelder.
Dafür gibt es aber nicht den Friedensnobelpreis, sondern nur die goldene Himbeere.
Wir blicken dann noch mal ganz kurz darauf, was eigentlich der Rest der Welt, unter anderem Deutschland oder Europa, jetzt mit Blick auf diesen begonnenen Krieg, so muss man es nennen, sagen kann. Es gibt jetzt überall diese Appelle zur Zurückhaltung, zur Nicht-Eskalation. Aber mir kommt so vor, als sei die EU, als sei die deutsche Außenpolitik hier wirklich nur Zuschauer vom Rande, oder? Gibt es da irgendeine Form der konstruktiven Einflussnahme?
Nein, den Willen dazu und vielleicht auch, wie soll man sagen, die Idee, ja, vielleicht. Aber das war doch immer so. Also immer, wenn es im Nahen Osten und insbesondere rund um Israel wirklich ernst wird, dann haben die Deutschen keinen Einfluss. Und das ist auch okay so, das kann man ja auch ertragen, wenn man so will. Man sollte nur nicht wie Frau Baerbock oder jetzt Herr Wadefuhl in direkter Fortsetzung versuchen, durch das Erheben der eigenen Stimme das Geschick und die Realität dort zu lenken. Das ist einfach so absurd.
Anmaßend.
Ja, es ist ja nicht bös gemeint. Aber es ist so neben der Spur. Und Annalena Baerbock, die man für manches vielleicht sogar schätzen kann, aber dafür musste man doch sagen, was machst du da? Was willst du mit der 9. Reise in diese Region, wo dir keiner zuhört? Weil einem deutschen Außenminister, wenn es da ernst wird, einfach nicht zugehört wird, ist es halt okay so.
Also Wadephul war ohnehin auf einer Nahostreise, hat da jetzt den Plan geändert, hatte vor, nach Saudi-Arabien zu fahren, um Gespräche zu führen. Du würdest sagen, das ist alles quasi Quatsch, er solle schön zurückkommen?
Quatsch. Und er stellt ja, es sei irgendwie schädlich. Das ist nicht mal schädlich, es ist einfach egal.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir sind uns hier ausnahmsweise, glaube ich, total einig.
Friedrich Merz hat quasi die für Deutschland, wenn es um Israel geht, typische Doppelkommunikation am Freitag auch geübt. Er meinte in einer Mitteilung, dass Israel das Recht hat, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Und trotzdem rufe man beide Seiten auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren können. Das ist ein entschiedenes sowohl als auch.
Was man so sagt.
Ja, ich glaube, also wenn es jetzt um Gaza geht, dann da stehen die Dinge nochmal ein Stück weit anders und da finde ich es auch richtig, dann da klare Worte zu finden und möglicherweise auch über Waffenlieferungen etc. nachzudenken. Wenn es um den Konflikt zwischen Israel und Iran geht, ich glaube wirklich, da haben wir jetzt nicht groß mitzureden. Das entscheiden gerade andere.
Ich fände, es gibt ein Betätigungsfeld für die deutsche Politik, für eine Bundesregierung. Und das sind die deutschen Straßen. Denn wir werden jetzt erleben, wage ich mal vorherzusagen, ein neuerliches, massives Aufflammen anti-israelischer, um nicht zu sagen antisemitischer Demonstrationen.
Glaubst du? Ich glaube nicht, dass Leute für die Mullahs auf die Straße gehen in Deutschland. Das kann ich mir nicht.
Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die irgendeinen Anlass brauchen, um gegen Israel auf die Straße zu gehen. Ob es dann für die Mullahs ist, weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich schätze, dass es zu solchen Demonstrationen kommen kann oder solche Demonstrationen jetzt, die ohnehin stattgefunden hätten, noch ein Stückel weiter eskalieren. Und dann kann die Bundesregierung bzw. die Ordnungsorgane tätig werden und dem Einhalt gebieten. Und das wäre schon eine ganze Menge, mehr als bislang geschehen ist.
Abschließend, Max, deine Prognose. Wie wird das weitergehen zwischen Israel und Iran? Und wie groß ist deine Sorge, dass daraus tatsächlich ein großer Krieg wird?
Super schwer, super gefährlich, Prognosen abzugeben, weil sie irgendwie in 24 Stunden komplett überholt sein können. Was ich nicht glaube, ist eine schnelle Deeskalation. Israel hat angekündigt, dass sie diese Kampagne mindestens 2 Wochen lang fortsetzen wird. Ich glaube, wir werden noch massive Angriffe erleben und Iran hat gar keine andere Wahl, als zurückzuschlagen. Insofern, ich glaube, es wird sich eher erstmal weiter zuspitzen, wo wir am Ende landen. Ich wage es wirklich nicht vorherzusagen.
Dann machen wir hier einen Haken an diese Diskussion. Ihr wart aber so nett und habt mir noch 2 Rubriken zukommen lassen zu Themen, die in dieser Woche auch noch eine Rolle gespielt haben, wenn auch vermutlich nicht ganz so gewichtig. Ich weiß nicht, was es ist. Wir fangen bei dir an, lieber Max.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, wir bleiben bei der Außenpolitik, aber anderer Schauplatz, die Ukraine bzw. die SPD, das außenpolitische Manifest, wenn man so nennen will, der Genossen, war für mich die Peinlichkeit der Woche. Immer wieder verblüffend, wie wenig manche Menschen dazulernen, zu glauben, dass es jetzt gerade an der Zeit wäre, mit Putin zu reden. In Klammern, als hätte man es nicht
Zusammenarbeit mit Russland steht sogar in diesem Manifest.
In der Woche, in der Russland die schlimmsten Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine pflegt, das ist nicht nur peinlich, es ist auch zynisch, ja, und auch ein Stück weit empörend.
Das stimmt alles und gleichzeitig kann man es eben dann doch nicht so schnell vom Tisch wischen, dieses Manifest. Dass ich jetzt nochmal die altlinke SPD verteidigen gehe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber da stehen halt auch ein paar Fragen drin, die durchaus berechtigt sind, angefangen davon, ob man wirklich die Verteidigungsausgaben der nächsten 250 Jahre in Deutschland an eine einzige Zahl, nämlich einen Bruchteil des Bruttosozialproduktes, koppeln möchte, geradezu sklavisch. Eine nicht unberechtigte Frage. Ich bin sehr dafür, ordentlich aufzurüsten und viel Geld dafür auszugeben, aber dieser Mechanismus, den halte selbst ich für Schwachsinn. Mhm. Und man könnte schon auch noch die Frage stellen, was machen wir eigentlich und sollten wir vielleicht jetzt schon darüber anfangen nachzudenken, wenn Putin mal weg ist? Denn Russland verschwindet nicht, Putin ja. Der Krieg wahrscheinlich auch, aber nicht Russland.
Dass du Stegner nochmal verteidigst, das muss an deiner Lust am Widerspruch liegen.
Ich weiß doch auch nicht, was mit mir los ist.
Es ist halt, ich hatte das eingangs gesagt, ich bin wirklich ein großer Fan von Willy Brandt immer gewesen und habe mich in meinem Studium auch, wenn um ein Thema mal so richtig gekümmert, dann um die Ost- und Entspannungspolitik. Und wie er jetzt immer von Stegner und Co. herangeführt wird, quasi als, ja, der Willy hat das damals gemacht, wir machen genau dasselbe. Nein. Nein, es ist etwas ganz anderes. Damals gab es die Sowjetunion, im Kalten Krieg gab es festgefahrene Fronten und der Ansatz war, quasi die deutsch-deutsche Einheit irgendwie zu erhalten, Kontakte zu erhalten, und der Schlüssel ging damals über Moskau. Es war ein wichtiger Beitrag, dass quasi dieses Gemeinschaftsgefühl in Deutschland, wir sind nicht zwei getrennte, sondern eigentlich eine Gesellschaft, erhalten blieb und später dann die Abschreckung der Amerikaner letztlich den zweiten Baustein gemacht hat. Also mir tut es da wirklich immer leid um Willy Brandt.
Und inhaltlich, ja, wir müssen irgendwann über ein Russland nach Putin sprechen, nachdenken. Im Moment geht es aber darum, wie stoppen wir diese Kriegsmaschine?
Ja klar, insofern hättest du dieses Papier nicht unbedingt gebraucht. Das heißt aber nicht, dass alles, was darin steht, vaterländisch verräterischer Schwachsinn ist.
Nee, aber großer Teil.
Mal gucken, welcher Schwachsinn sich hinter deiner Rubrik verbirgt.
Die Frechheit der Woche.
Steht in einer IW-Studie, die noch einmal belegt, ein weiteres Mal belegt, dass die Boomer, also die Generation der bis 1964 Geborenen, die geburtenstarken Jahrgänge, zu früh in Rente gehen. Und sie tun das natürlich auf Kosten der Jungen, die auch noch zuschauen und sich ausnehmen lassen wie die Weihnachtsgänse. Aber dass die Politik es auch noch ermöglicht, erleichtert und sogar incentiviert, dass Leute früher vom Hof gehen, als sie eigentlich müssten, ist echt eine Frechheit. Eine Frechheit an der Zukunft, der versündigt sich an der Zukunft dieses Landes. Und dass die SPD das nicht begreift, ist schon ganz schlimm, dass die CDU sie nicht beim Öhrchen packt und durch den Ring zieht und sagt, die Rente mit 63, die das jetzt auch noch befördert und auch noch die Falschen, nämlich nicht die, die man eigentlich begünstigen wollte, die abgearbeiteten Menschen, die wirklich mit 60 nicht mehr können, sondern ganz normale Sesselpuper begünstigt, die mit mittleren bis guten Gehältern früher in die Rente gehen und dem System eine Nase drehen. Das ist einfach ein Skandal.
Entschuldigung. So, und da möchte ich aber auch jetzt mal persönlich etwas sagen, von Kollege zu Kollege, lieber Nikolaus. Ich finde es deshalb vorbildlich, dass du als Boomer nach wie vor hier rackern gehst und Runden wie diese bereicherst.
Ich tue das für Deutschland
und dann
und für die junge Generation.
Abschließend noch der Blick in die Zukunft. Wir werden hier in einer Woche wieder einen Apotheker Presseclub haben und da geht es dann um das Thema der nächsten Woche. Was glaubt ihr mit Blick auf das, was ansteht? Wir haben auch das G7-Treffen am Wochenende in Kanada. Was könnte hier das Thema der Woche sein? Dein Tipp, Max.
Ich denke, dass wir wieder hier sitzen und nochmal über Israel-Iran sprechen, weil dieser Konflikt weiter eskaliert und es kein anderes Thema geben wird.
Hoffentlich mit Steffi, die unbeschadet diese Tage übersteht. Was glaubst du, Nikolaus?
Das Thema wird uns begleiten. Ob es das Stärkste bleibt, weiß ich nicht genau. Ich hatte das Gefühl in den letzten Wochen, in der letzten Woche beinahe, da haben wir schon drei riesengroße Themen und Sonderlagen mit Sondersendungen auch gehabt. Wenn das in dem Takt weitergeht, gibt es keine Sommerpause.
Es sind irre Zeiten. Umso dankbar bin ich, dass ich mit Leuten wie euch hier jede Woche darüber reden kann. Das hilft. Danke euch, liebe Zuhörende, für euer Interesse. Und kann noch nachschieben, wir haben gerade noch eine Nachricht von Steffi bekommen. Sie ist zumindest sicher in ihrem Bunker angekommen. Wir drücken die Daumen, dass alles gut wird. Jetzt allen ein schönes Wochenende.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.